SR Info. Bilanz am Abend.
Nach dem Angriff auf Kinder in Aschaffenburg. Der Stand der Ermittlungen und die politische Debatte sind ein Thema bei uns heute Abend. Außerdem geht es um die Entscheidung des Bundesgerichtshofs über die Revision im Jeboa-Prozess. Und nach der Pleite, Unternehmer René Benko ist in Österreich festgenommen worden. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
In einem Park in Aschaffenburg sind gestern ein 2-jähriger Junge und ein 41-jähriger Mann getötet, sowie 3 weitere Menschen schwer verletzt worden. Verdächtig ist ein 28-jähriger mit afghanischer Staatsangehörigkeit, der festgenommen wurde, kurz nachdem er eine Gruppe von Kindern angegriffen hatte. Der Mann war laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ausreisepflichtig. Nach seiner Darstellung ist die Abschiebung unter anderem wegen einer verstrichenen Frist nicht erfolgt. Die Frage, welche Behörde da also wann möglicherweise versagt hat, wird sicher ein Teil der Aufarbeitung in den kommenden Tagen sein. In Aschaffenburg selbst zeigen heute viele Menschen ihre Trauer. Alisa Wienand berichtet.
Aschaffenburg steht unter Schock. Viele Menschen kommen zum Tatort im Schöntal. Sie zünden Kerzen an, legen Blumen und Kuscheltiere auf Parkbänke. Auch Luciana Keulicht ist gekommen. Sie arbeitet selbst als Erzieherin in Aschaffenburg.
Wenn einfach so eine Kindergartengruppe angegriffen wird, das ist schockierend. Wir sind fassungslos gewesen. Ich selbst entwickle auch einfach nur Ärger und Wut, weil ich nicht verstehen kann, wie man sowas machen kann, wie man auf ein kleines Kind einstechen kann, auf ein Kind, das sich nicht wehren kann, das nichts gemacht hat. Also es ist unglaublich und da fällt einem eigentlich gar nichts mehr zu ein.
Die betroffene Kinderbetreuungseinrichtung bleibt geschlossen, mindestens bis Ostern. Das bestätigt der Vorsitzende des Trägervereins im Gespräch mit dem BR und ergänzt, die beiden betroffenen Erzieherinnen können sich aktuell nicht vorstellen, ob sie ihren Beruf jemals wieder ausüben wollen. Die 2 Frauen waren mit 5 Kleinkindern im Park Schöntal unterwegs. Dort soll ein 28-jähriger Afghane der Gruppe gefolgt sein. Als die Erzieherinnen den Park verlassen wollten, soll der Mann mit einem Messer auf die Kinder losgegangen sein. Ein 2-jähriger Junge wurde getötet, genauso wie ein 41-jähriger Mann, der zwischen den Angreifer und die Gruppe gegangen war. Bei einer Pressekonferenz hat sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zur Tat geäußert. Er sieht den Bund in der Verantwortung.
Der Mord an einem kleinen Kind, die Messerattacke auf Kinder, ist somit das schäbigste und ekligste Verbrechen, das man sich vorstellen kann.
Wie viel eigentlich noch? Mannheim, Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, was kommt vielleicht als nächstes? Das sind alles keine Zufälle, sondern die Folge einer Kette einer falschen, jahrelangen Migrationspolitik.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser weist die Kritik aus Bayern zurück und verweist auf die bayerischen Behörden, die erklären müssten, warum der Tatverdächtige trotz mehrfacher Gewaltdelikte noch auf freiem Fuß gewesen sei. Bereits kurz nach der Tat hat die Polizei den Tatverdächtigen festgenommen. Inzwischen ist bekannt, der 28-jährige Afghane war in 2 Kliniken des Bezirks Unterfranken in psychiatrischer Behandlung. Laut Medienberichten wurde er inzwischen einem Haftrichter vorgeführt. Tief betroffen zeigt sich auch Urban Priol, ein deutschlandweit bekannter Kabarettist aus Aschaffenburg. Seine Kabarettbühne liegt direkt am Park Schöntal.
Es ist furchtbar. Also es betrifft einen natürlich noch mal intensiver, wenn man direkt beteiligt ist, also in der Nachbarschaft. Was sehr schön war, dass eine ganze Breite unterschiedlichster Strömungen an der Trauerfeier teilgenommen hat. Das hat mich sehr beruhigt und gibt mir ein klein wenig Hoffnung, dass diese schreckliche Tat nicht politisch instrumentalisiert wird, außer natürlich von den üblich Verdächtigen.
Wie Urban Priol geht es vielen. Die Fassungslosigkeit in Aschaffenburg ist deutlich zu spüren. Am Tatort im Park Schöntal sind Seelsorger im Einsatz. Einer davon ist Robert Sauer. Er ist Pfarrer in 2 Gemeinden in der Innenstadt.
Viele Menschen sprechen über ihre Gefühle, was dieses Ereignis mit ihnen macht. Viele sind auch ein Stück weit wütend, muss man sagen, gegenüber der Politik, weil schon die Meinung auch da ist, man müsste doch längst etwas getan haben. Das ist ja nicht die erste Gewalttat, die in den letzten Monaten geschehen ist. Da kommen, wie gesagt, ganz unterschiedliche Meinungen zusammen.
Auch die direkt Betroffenen bekommen psychologische Unterstützung. Die Eltern des getöteten Jungen und des verletzten 2-jährigen Mädchens, aber auch das gesamte Personal der Kinderbetreuungseinrichtung. Am Sonntag ist ein Trauergottesdienst geplant, um 10:30 Uhr in der Stiftskirche in Aschaffenburg.
Dieser tödliche Angriff auf Kinder in Aschaffenburg, er hat ja im Bundestagswahlkampf ohnehin virulenten Migrations- und Abschiebedebatte neue Nahrung gegeben. In Berlin haben die meisten Parteivertreter heute meist mit harten Worten und deutlichen Forderungen und Ankündigungen reagiert. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Erschütternd nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser die Gewalttat.
Wir trauern mit der Stadt Aschaffenburg, mit den Familien, mit allen, die diese schmerzliche Tat erleiden mussten.
Die SPD-Politikerin verweist auf Gesetzesverschärfungen, die nach der Messerattacke von Solingen im letzten Sommer beschlossen wurden, etwa für schnellere Abschiebungen von Gewalttätern. Faeser betont außerdem, wie wichtig gemeinsame europäische Asylregeln sind und dass diese schnell ins deutsche Recht übernommen werden müssen.
Unsere Gesetzentwürfe zur nationalen Umsetzung liegen dem Bundestag vor. Sie sollten schnellstmöglich beschlossen werden.
Schnellstmögliche Konsequenzen fordert auch Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Der CDU-Chef betont, dass die Vorfälle in Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg keine neue Normalität in Deutschland werden dürfen.
Das Maß ist endgültig voll.
Wie auch FDP, BSW und AfD fordert Merz harte Maßnahmen in der Migrationspolitik und stellt einen 5-Punkte-Plan vor, den er, ähnlich wie US-Präsident Trump, am ersten Tag umsetzen will, falls er Kanzler wird. Dazu zählen dauerhafte Grenzkontrollen, Abweisungen ohne gültige Papiere und die Festnahme ausreisepflichtiger Personen. Gegenüber möglichen Koalitionspartnern zeigt er sich nicht kompromissbereit.
Mir ist es völlig gleichgültig, wer diesen Weg politisch mitgeht. Ich sage nur, ich gehe keinen anderen. Und wer ihn mit mir gehen will, muss sich nach diesen 5 Punkten richten.
Wenig angetan reagiert die Bundesinnenministerin.
Erstmal muss man, glaube ich, klären, ob das, was Herr Merz dort gerade ankündigt, und wie gesagt, ich sage es nochmal, man sollte eine solche schwere Straftat nicht dafür nutzen, jetzt Wahlkampf zu machen. Ist das europarechtlich eigentlich zulässig? Ich würde sagen, nein.
Faeser warnt vor Populismus. Auch die Grünen zeigen sich skeptisch. Deren Kanzlerkandidat Robert Habeck sagt am Rande des Weltwirtschaftsforums im Schweizer Davos:
Alles, was die Sicherheit im Lande voranbringt und europarechtskonform und auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht, ist ein guter Vorschlag und muss dann geprüft und analysiert werden.
Habeck sagt, zuerst sei eine gründliche und selbstkritische Aufklärung nötig, um solche Taten in Zukunft zu verhindern. Das fordert auch der Bundeskanzler. Olaf Scholz schiebt den schwarzen Peter nach Bayern.
Es gibt offensichtlich Vollzugsdefizite, insbesondere in diesem Fall bei den bayerischen Behörden.
Eine scharfe Debatte über Migration hat begonnen, die den Wahlkampf befeuern dürfte.
Dietrich Karl Meurer hat aus Berlin berichtet. Im Jahr 1991 wurde eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis angezündet. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Der aus Ghana nach Deutschland geflohene Samuel Yeboah starb qualvoll an seinen Brandverletzungen. Im Oktober 2023, also 32 Jahre nach der Tat, wurde der damalige Neonazi Peter S. vom Oberlandesgericht Koblenz wegen Mordes und wegen versuchten Mordes an weiteren Hausbewohnern verurteilt. Dagegen hatten alle Beteiligten Revision eingelegt, mit unterschiedlichen Zielen. Heute hat der BGH in Karlsruhe geurteilt und alle Revisionen verworfen. Das Urteil bleibt also bestehen. Mein Kollege Jochen Marmit hat den Prozess und die Revision begleitet und ich habe ihn eben gefragt, ob das heute nun der Schlusspunkt ist.
Tja, ein Schlusspunkt in diesem Prozess mal auf jeden Fall in der juristischen Aufarbeitung. Das Urteil gegen Peter S. mit 6 Jahren, 10 Monaten Jugendstrafe ist damit rechtskräftig. Er wird diese Strafe also in der vom Oberlandesgericht Koblenz ausgesprochenen Form auch akzeptieren müssen. Er ist der verurteilte Mörder von Samuel Yeboah und auch verurteilt wegen 12-fach versuchtem Mord.
Ja, dieser 12-fach versuchte Mord war bei der Revision ja auch ein Aspekt, nämlich weil 20 Personen im Haus waren, die den Brand überlebt haben.
Die Nebenklage beispielsweise hat ja versucht, hier eine Strafmaßerhöhung anzubringen in der Revision. Der Hintergrund, das Oberlandesgericht hatte geurteilt, dass diese anderen 8 Männer, weil sie zu Brandbeginn noch wach waren im Erdgeschoss, die Chance gehabt hätten zu fliehen und das aus der Sicht des Täters. Er habe dies so einschätzen können. Die waren in einem Eckzimmer nahe dem Eingang, feierten einen Geburtstag, als er die Unterkunft angezündet hat. Und darum sah das Koblenzer Gericht für diese 8 Fälle keinen Tötungsvorsatz. Konkret hat heute nun der 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs das auch so begründet, der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer.
dass dem Angeklagten grundsätzlich egal war, ob die Hausbewohner zu Schaden kamen, steht daher hier nicht im Widerspruch zu der Schlussfolgerung, er habe damit gerechnet, dass die sich im Eckzimmer aufhaltenden Menschen sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Um dieses Juristendeutsch nochmal aufzudröseln, Peter S. war egal, was mit den Menschen im Obergeschoss passieren würde. Das ist der Willensaspekt im Urteil. Aber bei denen im Erdgeschoss konnte er annehmen, dass sie sich retten können. Das ist der Wissensaspekt. Und nur wenn die beide zusammengehen, dann kann man auch von einer Tötungsabsicht ausgehen. Also die Nebenklage war nicht erfolgreich. Die 8 Männer, die auch im Prozess teilweise ausgesagt haben, die leiden nach eigenen Angaben bis heute unter den Ereignissen. Auch das sollte nochmal gesagt werden.
Nun hatte ja aber auch die Verteidigung Argumente im Gepäck, die eben zu deren Revision geführt haben. Die ist jetzt aber ebenfalls gescheitert. Warum?
Die Verteidiger von Peter S., die wollten den Fall ja insgesamt neu verhandeln lassen. Ihr Argument zum einen, es hätte Lücken in der Beweiswürdigung, in der Beweisaufnahme gegeben. Beispielsweise sei nicht festgestellt worden, wo der Benzinkanister herkam und wie die Tat sich ganz konkret abgespielt habe. Der Bundesgerichtshof sagt, für das Urteil an sich sind diese Nachweise nicht zwingend erforderlich. Dann zum anderen hatte Peter S. in seiner Einlassung im Prozess ja ausgesagt, er sei nur dabei gewesen. Ein anderer Neonazi, Heiko S., hätte das Benzin besorgt und in Brand gelegt. Die Verteidigung hatte ja da auf Beihilfe plädiert und wollte auch das neu verhandeln lassen. Der BGH hat auch dies abgelehnt, sieht die Entscheidung des Oberlandesgerichts für fehlerfrei und möglich.
Der Ankläger, also der Generalbundesanwalt, hatte seine Revision bei der Verhandlung vor dem BGH vor 2 Wochen ja ziemlich überraschend, ja eigentlich selbst entkräftet und zurückgezogen. Hat das auch eine Rolle gespielt heute?
Also ich denke schon, der BGH hat heute nochmal betont, dass die Argumente der Generalbundesanwaltschaft vor 2 Wochen, Zitat, nachvollziehbar und zutreffend waren. Die hatten nämlich gesagt, dass die Urteilsbegründung des Oberlandesgerichts eine Möglichkeit war, wie man die Dinge sehen kann. Und nur weil es möglicherweise auch andere Meinungen oder Möglichkeiten geben könnte, so müsse doch die vom Oberlandesgericht gewählte Version eben hingenommen werden. Selbst wenn eine andere sogar näher liegend gewesen wäre. Insgesamt kein Rechtsfehler erkennbar. Nochmal der Vorsitzende Richter Jürgen Schäfer.
Mit anderen Worten, es kommt an dieser Stelle nicht darauf an, ob der Senat, die Staatsanwaltschaft, die Verteidigung oder die Vertreter der Nebenkläger die Beweise anders gewürdigt hätten. Dies allein ist kein revisibler Rechtsfehler.
Also die Beweisführung weist keinen Rechtsfehler auf. Das ist der zentrale Satz hier. Und damit muss die Einschätzung des Oberlandesgerichts hingenommen werden, auch wenn es eine andere Einschätzung nach dem Prozess hätte geben können. Sind halt nur Möglichkeiten. Festzuhalten gilt auch, der Bundesgerichtshof, und das ist mir besonders aufgefallen heute, bestätigte nochmal die Bedeutung der Tat, die das Oberlandesgericht ja auch schon festgestellt hatte. Es ging dem Täter darum, also Peter S., Geflüchtete in Angst zu versetzen durch, Zitat, willkürliche und gewaltsame Angriffe und damit auch andere ausländerfeindliche Gruppen zur Nachahmung anzuregen. Ich finde, das zeigt auch nochmal, wie wichtig die juristische Aufarbeitung dieses über 30 Jahre alten Mordfalls auch heute noch ist.
Ja, und das Urteil ist nun also rechtskräftig, aber es gibt neben der juristischen ja auch noch die politische Aufarbeitung, die geht weiter, oder?
Ja, so ist es. Der Untersuchungsausschuss des Saarländischen Landtages wird nun erst richtig loslegen können. Die Akten waren ja bis heute gesperrt, wegen eben noch der Revision. Die werden sie nun bekommen und dann auch Fragen nachgehen können, die vor allem die damals mindestens schlampige Ermittlungsarbeit betreffen und auch das Verhalten der SPD-Regierung von damals. Oskar Lafontaine, Ministerpräsident, Friedel Lepple, Innenminister, aber auch deren Staatssekretäre und Vertreter vom Verfassungsschutz. Das wird nun alles mit aufs Tableau kommen. Da gibt es noch jede Menge offene Fragen, ob die dann umfassend geklärt werden können. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Und in dem zweiten Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer der Saarlouis Neonazis, Peter St., läuft noch die Revision. Auch da wird noch auf den Schlusspunkt gewartet.
Die Verurteilung wegen Mordes nach dem ausländerfeindlichen Brandanschlag in Saarlouis im Jahr 1991 ist rechtskräftig. Mein Kollege Jochen Marmit hat uns informiert, hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Bis 18 Uhr berichten wir unter anderem noch über die Festnahme des früheren österreichischen Immobilienmagnaten und Kaufhauseigentümers René Benko. Jetzt gibt's erstmal Wichtiges in Kürze mit Denise Friemann.
Die meisten Menschen in Deutschland wünschen sich einen starken Sozialstaat und sind dafür auch bereit, höhere Beiträge für Gesundheit, Rente und Pflege zu zahlen. Zu diesem Ergebnis kommt der sogenannte Sozialstaatsradar 2025, den die Arbeitskammern Saarland und Bremen zusammen mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund DGB erstellt haben. Der Staat soll für zuverlässigen sozialen Schutz sorgen, und zwar verpflichtend und automatisch. Das sagen rund 80% der Befragten. 3/4 der Befragten wären bereit, dafür höhere Beiträge aus ihrem Einkommen zu zahlen. Dass das Rentensystem umgestellt werden sollte auf entweder eine Bürgerversicherung oder das Erwerbstätigenmodell, in das auch Selbstständige und Beamte einzahlen, befürworten knapp 75% der Befragten. Immer mehr Menschen im Saarland suchen sich wegen Kokainmissbrauch ärztliche Hilfe. Das belegt der aktuelle Suchtatlas des Barmer Instituts für Gesundheitsforschung. Demnach waren im vergangenen Jahr deswegen landesweit 490 Patienten in Behandlung. Das seien 44% mehr als noch im Jahr 2019. Die Landesgeschäftsführerin der Barmer, Kleiss, sagte, die Entwicklung im Saarland sei besorgniserregend. Das wahre Ausmaß beim Kokainmissbrauch werde noch viel größer sein. Für die Krankenversicherungen lasse sich aber nur der Teil der Betroffenen statistisch erfassen, der sich in ärztliche Behandlung begebe. Vor dem Landgericht Saarbrücken hat heute der Prozess um die beinahe tödliche Feuerattacke im Neunkircher Postpark begonnen. Der 32-jährige Angeklagte wies den Vorwurf des versuchten Mordes zurück. Er räumte jedoch ein, sich der Körperverletzung schuldig gemacht zu haben. Sein Verteidiger erklärte, dass es vor der Tat zu einem Streit mit dem späteren Opfer gekommen sei. Dafür habe sich der Angeklagte rächen wollen. Zu der Tat war es im August vergangenen Jahres gekommen. Der Angeklagte soll dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und angezündet haben. Der Bundestag könnte bald doch noch ein Gesetz zur Förderung umweltfreundlicher Kraftwerke beschließen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, haben sich SPD, Grüne und Union auf einen Entwurf für sogenannte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen geeinigt. Demnach soll die Förderung für neue Anlagen auch noch nach 2026 greifen. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen gelten als effizient und vergleichsweise umweltfreundlich, da sie bei der Stromproduktion abfallende Wärme ebenfalls nutzen. Das Gesetz soll noch vor der Bundestagswahl am 23. Februar beschlossen werden.
SR Info.
Zwei besondere Gäste sind heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos als Redner erwartet worden. Zwei Männer, die besonders deutliche bis radikale ökonomische Ansichten vertreten. Zwei Männer, die den Staat als aufgebläht und hinderlich betrachten. Der eine ist US-Präsident Donald Trump, der vor wenigen Minuten per Video gesprochen und sich unter anderem darüber beschwert hat, dass die EU die USA unfair behandle. Der andere Mann ist Argentiniens Präsident Milei, der so sein eigenes Sprachbild mit der Kettensäge durch staatliche Leistungen und Vorgaben schneidet. Auch in Davos hat er sich heute gegen staatliche Regulierung ausgesprochen und gegen das, was er als linke Ideologie definiert. Arne Schulz berichtet.
Großes Gedränge vor dem Kongresssaal. Der Medienandrang ist riesig nach der Rede von Javier Milei. Wir müssen uns vom Sozialismus befreien, vom Wokismus, der das Wachstum zerstört und unsere Lebensqualität, nuschelt Milei, schon stapft er fort. Wokismus, bereits vorher im Redesaal der zentrale Begriff. Milei meint einen aus seiner Sicht übertriebenen Einsatz gegen Diskriminierungen aller Art. Etwas früher, drinnen im Saal. Dort ist es längst nicht so voll. Die Organisatoren haben Trennwände aufgestellt, um den Saal zu verkleinern. Jedenfalls betritt jetzt der Präsident des Weltwirtschaftsforums die Bühne, Bürgerbrände und lobt Mileys wirtschaftliche Reformen.
Deficit wiped out.
Das Staatsdefizit ausradiert, die Inflation unten, das Wachstum zurück mit starken Aussichten. Das verdiene Applaus.
I think the president really should get an applause for that.
So. Milei, der Argentinien radikal dereguliert hat, spricht aber nur kurz über Wirtschaft. Dann holt er aus zum Rundumschlag. Die große Show, die als gemeinsamer Nenner in den Ländern und Institutionen erscheint, die scheitern, ist das mentale Virus der Vogue-Ideologie. Dies ist die große Epidemie unserer Zeit, die geheilt werden muss. Es ist das Krebsgeschwür, das entfernt werden muss. Diese Ideologie hat sich in den wichtigsten Institutionen der Welt festgesetzt. Frauenrechte, Homosexualität, geschlechtliche Selbstbestimmung. Gegen all das wettert Milei. Der Wokismus zeige sich aber auch im fanatischen Umweltschutz. Und Regulierungen wie die in Europa würden das Wirtschaftswachstum zerstören. etwas später vor dem großen Kongresssaal. Henna Virkkunen, EU-Kommissarin für Digitales und auch zuständig für technologische Souveränität, Sicherheit und Demokratie, nimmt sich Zeit fürs Gespräch. Die EU sei eine demokratische Organisation und europäische Gesetze seien gemeinsame Regeln. Natürlich stehe man voll dahinter. Redefreiheit, Demokratie, Respekt für Menschenrechte und Gleichheit. Das gelte weiter, sagt Virkkunen, offline und online. Damit spielt sie auch auf den Tech-Milliardär Musk an, den Milley in seiner Rede einen Freund nannte, der sich von allem Woken befreit habe. EU-Kommissarin Virkkunen dagegen erinnert an die laufenden Ermittlungen der EU gegen Musks Plattform X, den Facebook-Konzern Meta und die chinesische App TikTok. All diese Plattformen, sagt sie, hätten Schwierigkeiten, sich an die Regeln zu halten. Deshalb forciere man jetzt die Ermittlungen und hoffe, sie bald abzuschließen, weil es sehr wichtig sei, dass die Plattformen Verantwortung übernehmen und tun, was nötig sei. Musk und Milley, die Deregulierung vorantreiben, auf der anderen Seite die EU mit ihren Regeln und Werten. Die Gräben sind tief. Trotzdem, sagt Virkkunen, dürfe der Dialog nicht abreißen.
Arne Schulz war das aus Davos. Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Sie hat in der Ukraine und bei deren Verbündeten große Sorgen ausgelöst, was weitere Unterstützung im Verteidigungskampf gegen Russland angeht. Aber Trumps Unberechenbarkeit könnte auch im Kreml zumindest für eine gewisse Unsicherheit sorgen. Am dritten Tag im Amt hat Trump per Social Media eine Nachricht an Putin geschickt. Der solle einem Deal in Sachen Ukraine zustimmen, sonst werde man es auf die harte Tour machen müssen, mit Zöllen und Sanktionen etwa. Reaktionen aus Moskau hat Stefan Lack.
Putins Sprecher Peskow zeigt sich von den Sanktionsdrohungen von US-Präsident Trump wenig beeindruckt. Er meinte, dies sei nichts wesentlich Neues. Trump hatte gestern gedroht, er werde hohe Steuern, Zölle und Sanktionen erlassen, wenn Putin den Krieg gegen die Ukraine nicht beende. Die Strafmaßnahmen seien auf alles anzuordnen, das Russland an die USA und an andere Staaten verkauft. Peskow sagte, Russland verfolge die Rhetorik in Washington aufmerksam, bleibe aber zu einem respektvollen Dialog bereit. Nicht einverstanden war er hingegen mit einem Kommentar Trumps zur Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg, den der US-Präsident auf seinem Online-Dienst Truth Social veröffentlicht hatte. Trump hatte geschrieben, er schätze Russlands Hilfe im Zweiten Weltkrieg. Peskow drehte es um. Russland habe beim Sieg über Hitler-Deutschland nicht geholfen, sondern den wichtigsten Beitrag zum Sieg über den Faschismus geleistet. Es seien eher die USA gewesen, die eine Helferrolle übernommen hätten. Diese Hilfe werde Russland aber nie vergessen. Indirekt sprach Peskow eine Einladung an Trump zu den diesjährigen Feierlichkeiten anlässlich des 80. Jahrestags des Kriegsendes aus, der in Moskau wieder mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz gefeiert wird. Man hoffe, dass die Vereinigten Staaten und US-Präsident Trump die Freude über den 80. Jahrestag des Sieges teilen werden, so Putins Sprecher Peskow. Es wird erwartet, dass Putin und Trump schon bald, zunächst telefonisch, Kontakt aufnehmen werden, um über den Krieg in der Ukraine zu sprechen. Auch ein direktes Treffen beider Staatschefs scheint möglich. Von russischer Seite wird jedoch immer wieder betont, man warte auf konkrete Vorschläge bzw. die Position der neuen US-Regierung.
Stefan Lack war das. Wunderwutzi. Diese österreichische Wortschöpfung versteht man auch ohne in die etymologischen Tiefen des Begriffs Wutzi vorzudringen. Der Begriff hat einen Schmäh und er macht deutlich, dass der damit Bezeichnete ein erfolgreicher Kerl ist. So wie es René Benko lange war. Als Eigentümer des Kaufhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof und eines Immobilienkonglomerats, das bis zu Teilen des Chrysler Buildings in New York reichte. Der Erfolg von Wunderwutzi Benko wurde auch möglich durch andere Wunderwutzis wie Österreichs Ex-Kanzler Kurz. Bis dann der langsame Zusammenbruch von Benkos Imperium einsetzte. Seine Signa Holding hatte Ende 2023 Insolvenz angemeldet. Heute wurde René Benko in seiner Villa in Innsbruck festgenommen. Gründe sind laut Staatsanwaltschaft der Verdacht auf Betrug und Verdunklungsgefahr. Silke Hane.
Seit anderthalb Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft WKStA gegen René Benko. Sie hat sein Telefon abgehört, seinen Nachrichtenverkehr ausgewertet, Mitarbeiter und Geschäftspartner befragt. Im Ergebnis verdächtigt die WKStA Benko jetzt, Vermögen verschleiert zu haben. Es geht vor allem um eine private Stiftung, die offiziell den Familienangehörigen von Benko untersteht, so René Ruprecht, der Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Nach der derzeitigen Verdachtslage soll der Beschuldigte faktischer Machthaber und wirtschaftlich Berechtigter der Laura Privatstiftung sein und das im Rahmen seiner persönlichen Insolvenz verheimlicht haben.
In der Laura Privatstiftung sollen Vermögenswerte in dreistelliger Millionenhöhe liegen. Ob die Gläubiger sich Hoffnung auf dieses Geld machen dürfen, ist unklar. So wie insgesamt noch völlig offen ist, ob und wie viel Geld die Gläubiger zurückbekommen, so Karl-Heinz Götze vom Gläubigerschutzverband KSV 1870.
Wir sind bei vielen Verfahren im Moment in Konkursverfahren. Das sind Konkursverfahren, die über mehrere Jahre wahrscheinlich dauern werden. Und wir wissen noch nicht einmal genau, wie hoch die Passiva in den einzelnen Verfahren sind.
Also die Verbindlichkeiten der jeweiligen Firmen. René Benko hatte ja ein Unternehmensgeflecht aus mehr als 1000 Gesellschaften hochgezogen. Das zu entflechten dauert noch an. Durch das gegen Benko laufende Strafverfahren erhofft sich der Gläubigerschützer Götze also neue Informationen, mehr aber erstmal eben auch nicht.
Für das Insolvenzverfahren kann es sein, dass es aus diesen dann erhellende Momente geben kann, die vielleicht sehr nützlich sein können für anhängige Anfechtungsverfahren oder Schadenersatzansprüchen.
Durch Anfechtungen wird vereinfacht gesagt im Vorfeld einer Insolvenz verschobenes Geld für die Gläubiger zurückgeholt. Benkos Anwalt wies bisher alle Anschuldigungen zurück. Zur Festnahme seines Mandanten äußerte er sich bisher nicht. Für Benko ist es ein tiefer Fall. Der 47-jährige Tiroler ist seit seiner Jugend unternehmerisch tätig, gründete 1999 schließlich die Signa. Die baute er zu einem verzweigten Immobilien- und Handelsimperium aus. Benko soll sich in Politik und Wirtschaft ein Netzwerk aufgebaut haben. Zahlreiche andere Unternehmer beteiligten sich mit Geld an der Signa. Zu dem Unternehmen gehörten am Schluss auch die Warenhauskette Galeria und das KaDeWe in Berlin. 2023 implodierte das Konstrukt schließlich, wohl auch wegen steigender Zinsen. Es war die bis dato größte Pleite in der Geschichte Österreichs. Entsprechend lange dürfte die Aufarbeitung dauern, so Karl-Heinz Götze.
Also wir glauben, dass diese Verfahren über mehrere Jahre, wenn nicht Jahrzehnte gehen werden, weil wir sehr komplizierte Verfahren auch haben. Bei Anfechtungsansprüchen und Schadenersatzansprüchen sehen wir aus der Vergangenheit, dass diese sehr lange dauern. Und jetzt haben wir hier noch einen komplexeren Fall. Daher gehen wir davon aus, dass auch diese viele Jahre dauern werden.
Ob René Benko in Untersuchungshaft muss, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat das beantragt. Ein Gericht in Wien muss nun innerhalb von 48 Stunden darüber entscheiden. Kommt Benko in U-Haft, ist eine Kaution jedenfalls nicht möglich. Die Vorwürfe gegen ihn schließen das aus. Auch in Deutschland wird gegen Benko ermittelt. Die beteiligten Staatsanwaltschaften in München und Berlin haben sich nun mit den österreichischen Ermittlern zusammengetan, um einfacher über die Landesgrenze hinweg ermitteln zu können. Verfahren laufen außerdem in Italien und in Liechtenstein.
Silke Hane hat aus Wien berichtet. Und wir kommen zu einem saarländischen Unternehmen, das wie so viele im Automobilsektor derzeit Probleme hat. Voith Automotive in St. Ingbert. Nach einer gescheiterten Übernahme hat das Unternehmen jetzt Insolvenz angemeldet. Jimmy Booth.
Für die etwa 940 Angestellten am Standort in St. Ingbert soll sich erstmal nichts ändern. Der Betrieb läuft nach Unternehmensangaben wie gewohnt weiter. Die Löhne der Beschäftigten seien bis März über das Insolvenzgeld gesichert. Ab April übernehme Voith wieder die Zahlungen. Der Autozulieferer will die Insolvenz selbst verwalten. Unterstützung erhält dieser dabei von einer St. Ingberter Anwaltskanzlei. Das gewählte Verfahren ermögliche es Voith, nach aufreibenden Wochen durchzuatmen, teilte Rechtsanwalt Matthias Bayer mit. In den kommenden Monaten könne dann ein Plan zur Restrukturierung des saarländischen Traditionsunternehmens erarbeitet werden. Ziel sei es, möglichst viele der konzernweit 1600 Arbeitsplätze zu erhalten. Vergangene Woche war die Übernahme Voiths durch den chinesischen Millison-Konzern an chinesischen Börsenregeln gescheitert. Voith-Geschäftsführer Hendrik Otterbach erklärte, dass Kredite daher aufgrund mangelnder Wettbewerbs- und Renditefähigkeit nicht mehr verlängert werden konnten.
Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht kann es nur ab und zu noch etwas regnen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 1 Grad. Morgen am Freitag gibt es weiter dichte Wolken und nur ab und zu Sonne. Am Nachmittag ziehen von der Mosel her dichte Regenwolken auf. Dazu wird es morgen sehr mild mit 6 Grad im Hochwald und bis 10 Grad an der Saar. Am Samstag bei vielen Wolken immer wieder Regen und maximal 7 bis 12 Grad. Am Sonntag dann überwiegend freundlich und trocken mit Sonnenschein und Wolken und maximal 6 bis 10 Grad. Das war's von der SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.